Also das ist eine Krone, ne? Wer es nicht erkennt. Nur mal so als Hilfestellung. Können noch ein paar Edelsteine hier reinmalen. Ich will ein Experiment machen heute. Ich habe das nicht vorbereitet, aber das ist mir so gekommen, dass wir als Interaktion zusammentragen, was es bedeutet für uns, dass Jesus unser König ist. Es ist mir wichtig, dass wir von heute etwas mitnehmen, was uns auferbaut, was uns weiterbringt, dass Jesus unser König ist. Was bedeutet das? Welche Auswirkungen hat das auf uns? Und ich hoffe, dass das funktioniert, dass wir da einige Aspekte, einige Schwerpunkte zusammentragen können und auch die entsprechenden Schriftstellen dazu. Also ihr braucht eure Bibel. Was wollen wir da nennen? Hat jemand konkret etwas? Was bedeutet das, dass Jesus regiert, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und unser König ist? Stark, das war nämlich auch mein erster Gedanke. Also, dass Jesus unser König ist, bedeutet Versorgung. Versorgung. Die erste Schriftstelle, die mir dazu einfällt, ist, dass Jesus selber uns auffordert, dass wir uns nicht sorgen sollen um das, was wir essen oder trinken. Wo steht das? Matthäus 6. Genau, Matthäus 6, 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Also diese Sachen, die hier genannt sind, essen oder trinken oder anziehen, meint, wir sollen uns nicht sorgen um das, was wir brauchen zum Leben. Weil Jesus gesagt hat, dass er für uns sorgt. Weil da hinten im Text steht, wir sind nicht in der Lage, mit Sorgen unser Leben auch nur eine Elle zu verlängern oder eine Sekunde. Sorgen haben das Wesen in sich, dass die Dinge immer dunkler und immer bedrückender werden. Aber Sorgen ändern an den Tatsachen und an den Umständen überhaupt nichts. Und Jesus gibt uns ja den Trost, dass Gott für alles sorgt in der Schöpfung. Gibt das Beispiel mit den Vögeln unter dem Himmel und dass sie versorgt sind. Und dann Vers 30, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Wie wollen wir ein Auto kaufen? Wo wollen wir wohnen? Wie bekommen wir eine Arbeit? Woher kriegen wir eine Ausbildung für die Kinder? Oder was uns sonst noch sorgt? Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Wir können leben im vollen Vertrauen, weil wenn wir unter der Herrschaft von Jesus leben, er versorgt uns. Und darauf können wir uns hundertprozentig verlassen, weil Jesus niemals sein Wort bricht. Also eine ganz konkrete Auswirkung auf unser Leben. Jesus versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und er ist ein König, der großzügig ist und der nie den Gedanke hat, dass es irgendwie gerade so reicht. Wenn er uns versorgt, bedeutet das nicht, dass wir so Ach und Krach überleben. Er ist großzügig. Vers 32 steht, denn nach diesen allem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ihr Lieben, wir haben einen lebendigen König und er weiß das. Ich finde, das ist ein Trost. Er weiß, was wir brauchen. Also es bedeutet, wir sind versorgt, wenn Jesus unser König ist. Und er macht keine leeren Versprechen und er muss nicht zurückrudern, weil er zu viel versprochen hat und sein Vermögen verfällt nicht. Er wird sich auch nicht verspekulieren und dann plötzlich nichts mehr haben. Wir können uns absolut verlassen auf ihn. Was bedeutet es noch, unter der Herrschaft von Jesus zu leben? Ja, genau. Psalm 91. Der Psalm ist bei mir fast durchgängig angestrichen. Es ist so wunderbar. Ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das Bild einer Burg ist so schön, weil wir leben ja hier in einer Region, wo es relativ viele Burgen gibt und manche sind sehr, sehr alt und man sieht diesen Burgen an, dass sie wahrscheinlich stehen werden, bis Jesus wiederkommt, weil sie eben so mächtig erbaut sind. Burgen stehen auf Felsen, haben massive, dicke Mauern. Und es ist so ein wunderbares Bild für die absolute Stabilität unseres Herrn. Und Burgen überdauern die Zeit. Und manchmal, wenn wir uns eine Burg anschauen und ich stehe so in diesen Gemäuern, überlege ich mir, was die Mauern schon alles gesehen und gehört haben. Und was da schon alles an Zeit und an Gedanken und an Ideen drüber gegangen ist. Und die Burg steht immer noch. Er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Der Herr Jesus ist unser Schutz. Wir haben einen König, der fähig ist und der in der Lage ist, uns zu schützen. Auch da gibt er keine leeren Versprechen. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Vers 9, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Wie kostbar ist es, dass der Herr wirklich seine Engel für uns aufbietet und für unsere Kinder jeden Tag, die sich im Straßenverkehr bewegen und zur Schule gehen oder Moped und Auto fahren. Da braucht es dann ein paar Engel mehr. Bestimmte besonders ausgebildete Engel. Der Herr ist unser Schutz. Also wir beten jeden Früh, ehe unsere Kinder außer Haus gehen. Und es ist für mich wichtig und gut zu wissen, unsere Kinder in alle Richtungen irgendwo hingehen am Tag, dass der Herr seine Engel mit ihnen schickt. Und sie dann nicht irgendwo alleine sind. Hat noch jemand eine Schriftstelle zu Schutz? Psalm 18. Psalm 18, Vers 3. Genau. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils meine hohe Feste. Hier war noch eine Schriftstelle. Ich muss mal hier die Seite auch mit bedenken, sonst kommt Unmut auf. Das steht im Neuen Testament, hä? Ja, 2. Timotheus 4, 18. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hinein retten. Was bedeutet es noch, unter der Herrschaft von Jesus zu leben? Frieden? Frieden. Ich glaube, dass das ein etwas Übernatürliches ist, dass wir in einer Zeit des Getriebenseins und des innerlichen im Unfriedenseins von unserem König Jesus einen Frieden haben können, der nicht von dieser Welt kommt. Jesus sagt das selber, euren Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. In Frieden zu sein mit Gott, versöhnt zu sein mit ihm. Noch jemand da eine Schriftstelle zum Thema Frieden? Epheser 2, 14. Genau. Epheser 2, 14. Denn er ist unser Friede. Er hat uns beiden aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäumung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Also vielleicht zur Erklärung, die Zwischenwand der Umzäumung meint, denke ich, zweierlei Dinge. Zum einen meint es die Unterscheidung und Trennung des Volkes Gottes und den Heiden oder den Nationen außer der jüdischen Nation. Und zum anderen meint es diese Trennung vom Mensch und Gott, die auch in dieser Stiftshütte, in diesem Gebäude, in der Symbolik und da auch im Tempel so zu sehen war, dass eben nur einmal im Jahr jemand das Allerheiligste in die unmittelbare Gegenwart Gottes durfte. Und wenn hier steht, in seinem Fleisch, das meint, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit diese Zwischenwand abgebrochen sein kann. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Das bezieht sich wieder auf die Heidennation und die jüdische Nation. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. 14 war es, ne? Was bedeutet es noch, dass Jesus unser König ist? Ewiges Leben? Ja? Ewiges Leben. Der Herr hat uns ewiges Leben gegeben. Bitte? Johannes 10, 28. Genau. Jesus sagt das selbst, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wir haben einen König, wo kein anderer in der Lage ist, diesem König Jesus etwas zu rauben. Ewiges Leben bedeutet, unser ganzes Denken, unser ganzes Dasein geht in die Ewigkeit hinein, geht über das Diesseitige hinaus, was sehr, sehr tröstend ist und worin viel Kraft ist. Dass unsere ganze Orientierung in die Ewigkeit hineinreicht, hinein in sein ewiges Reich. Und die Zeit, die wir hier haben, wird kaum noch ins Gewicht fallen, wenn Jesus wiedergekommen ist und wir ihn sehen. Wir haben einen König, der den Tod überwunden hat. Unser sicheres Ende, unser absolut sicheres Verderben, unsere totale Chancenlosigkeit, aus dem Dilemma herauszukommen, was seitdem die Sünde in die Schöpfung gekommen ist, unser Problem ist. Wir haben Jesus zum König, der das alles überwunden hat. Er hat den Tod besiegt. In der Offenbarung und in endzeitlichen Prophetien in der Schrift wird der Tod als eine Person genannt. Und Jesus hat ihn überwunden. Und wir haben jetzt ewiges Leben. Hat noch jemand dazu eine Schriftstelle? Kolosser. Genau, Kolosser 1, 13 bis 14. Ich lese nochmal laut. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er hat uns herausgerissen, so formuliert ist es im Philipperbrief formuliert, und in sein Reich hineinversetzt und hat die Macht der Sünde bezwungen am Kreuz. Hat diese finstere Macht, die uns zwingen konnte zu sündigen, besiegt. Und jetzt sind wir frei von dieser Macht. Wir müssen nicht mehr sündigen. Jesus hat überwunden. Eine gute Botschaft. Was bedeutet es noch, unter der Herrschaft Jesu zu leben? Gehorsam. Gehorsam. Hat da jemand eine Schriftstelle dazu? Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Unter der Herrschaft Christi zu leben, bedeutet Gehorsam, Gehorsam lernen. Das ist, was ich eben sagte, dieser Vers, dass ihr noch Sklaven der Sünde wart. Ich hatte es vergangene Woche im E-Kurs so erklärt. Viele Kinder Gottes oder viele Christen verstehen die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, in der Form, dass wir jetzt frei sind von irgendwelchen Regeln und Normen und dass wir jetzt frei sind, um machen zu können, was wir wollen. Und das ist sehr, sehr im Kommen, das wird sehr aktuell. Es werden Bücher geschrieben im christlichen Bereich und es wird auf verschiedenen Ebenen suggeriert, dass alles, was irgendwas mit Gehorsam oder mit Disziplin oder mit Ordnung zu tun hat, das wird alles irgendwie in die Ecke geschoben von Gesetzlichkeit, weil wir sind doch jetzt frei. Und es kommen immer mehr Bücher mit einer aus meiner Sicht finsteren und antichristlichen Lehre. Und der ganze Bereich Gehorsam und Treue und Disziplin, was ganz wichtige Schwerpunkte sind im Leben eines Jüngers. Der Prinz hat einmal gesagt, dass der charismatischen Bewegung Disziplin fehlt und dass sie deshalb so oberflächlich ist. Und diese Dinge werden diffamiert und zersetzt und die Versammlungen besuchen, das sind alles Zwänge. Wir sind doch eigentlich frei. Und es waren Bücher geschrieben, wo aus der Bibel herausgeholt wird, dass das alles bei den Urchristen ganz anders war und dass sie viel freier waren. Und wir nach unseren Überlegungen und Gutdünken irgendwie Jesus nachfolgen. Aber was ich an der Schrift erkenne, ist, dass Christus uns befreit hat, dass wir überhaupt erst ihm gehorsam sein können. Das ist das, warum er gestorben ist. Er hat uns nicht eine Freiheit gegeben, dass wir jetzt tun und lassen könnten, was wir wollen. Wir hatten ja auch vor kurzem eine Lehre von Matthias, wir dürfen noch nicht einmal denken, was wir wollen. Ich warne eindringlich davor, wenn wir ein Jünger Jesu sein wollen, dass wir uns erlauben zu denken, was wir denken wollen. Dieses Volkslied, die Gedanken sind frei, ist eine gewaltige Lüge. Als Kinder Gottes sind die Gedanken überhaupt nicht frei, weil auch alle bösen Dinge in Gedanken beginnen und deshalb müssen wir auch in Gedanken gehorsam lernen. Also Jesus hat uns befreit zur Freiheit der Kinder Gottes. Und die Freiheit der Kinder Gottes ist, dass wir jetzt nicht mehr unter der Macht der Sünde leben, wie wir es eben gelesen haben. Wir sind nicht mehr ihre Sklaven. Wir sind jetzt nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, der uns zwingen konnte, das Sündige, das Verkehrte zu tun. Wir sind jetzt unter der Herrschaft Jesu. Und da Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat, können wir jetzt richtig leben. Und das nicht mit unserer Anstrengung, sondern aus seiner Gnade heraus. Weil er unser Herz verändert, weil er in uns immer mehr Gestalt annimmt und in uns unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere ganzen Dinge beeinflussen und lenken möchte. Also wir sind jetzt frei, ihm zu gehorchen. Der Gedanke, Freiheit ist jetzt gekommen, damit ich jetzt tun kann, was ich will. Und alles, wo es um Disziplin, wo es um Ordnung geht, das ist jetzt irgendwie Geschichte, den halte ich für total unbiblisch und verderblich. Und wir können immer wieder im Leben Jesu selber schauen, wenn uns Dinge nicht klar sind, wie hat er da gelebt und was hat er zu den Themen gesagt. Und die Evangelien sind voll von Aussagen von ihm, den Willen des Vaters zu tun, das ist das, wofür ich lebe. Ich tue nur das, was ich ihn tun sehe. Ich verkündige euch nur das, was der Vater mir gesagt hat. Ich tue nur das, was er will. Das ist mein Leben, zu tun, was er möchte. Das sind alles Zitate von Jesus. Das ist unser Beispiel. Deshalb freue ich mich, dass der Aspekt Gehorsam genannt wurde, weil darin ist der echte und der wahre Segen. Und Gehorsam, das ist jetzt zufällig so geworden, hat ganz viel mit dem Schutz zu tun. Hier gibt es eine ganz enge Beziehung zwischen diesen beiden Dingen. Wenn wir ungehorsam sind, können wir uns in Situationen bringen, wo er uns nicht mal schützen kann. Also die Freiheit der Kinder Gottes ist, wir sind befreit zum Gehorsam. Wir leben nicht mal unter der finsteren Macht, die uns zwingen konnte, ungehorsam zu sein. Die Bibel nennt ja auch unerrettete Menschen Kinder des Ungehorsams. Und das Wort Gehorsam ist so verpönt in unserer Gesellschaft und in unserem gesamten Erziehungssystem, dass das in unseren Ohren schon irgendwie ein Reizwort geworden ist. Aber es ist zutiefst schriftgemäß. Und Jesus war gehorsam bis zum Tod. Das ist sein Vorbild, was er gegeben hat. Hat noch jemand eine Schriftstelle zum Gehorsam? Lehre mich den Weg deiner Ordnungen und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Und Anne geht? Willst du noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Ich lese euch das mal vor. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist es mit dem Gehorsam. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und jetzt kommt der Heilige Geist, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und so weiter. Aber dieses Gehorsamsein ist die Voraussetzung dafür, den Heiligen Geist zu empfangen. Das heißt, ohne Disziplin und ohne Gehorsam kommen wir da gar nicht weiter. Ist vielleicht, warum manches versandet, was mit viel Hände hoch und so begann. Und dann geht es weiter im Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Gott prüft daran, lieben wir ihn oder wollen wir ihn gar nicht lieben? Das ist für Gott wichtig. Gebote halten, der ist es, der mich liebt. Also den Mund weiß aufreißen und die Arme schön hoch und das ist nicht das Zeichen für Gott, oh, der hat mich lieb. Zeichen für Gott, der hat mich lieb, ist, bist du gehorsam, wer meine Gebote hält. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und so weiter. Ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und das kommt nur an dieser Stelle, wenn ich gehorsam war. Sicher, Offenbarung durch den Heiligen Geist, aber nur dann. Fällt nicht vom Himmel, ist nichts, was mir so zuschwebt, hängt mit Gehorsam zusammen. Das macht Gehorsam attraktiv. Das ist doch richtig attraktiv, wenn man das will. Dann, scheiß auf Gehorsam, dann gehe ich da durch, weil dann will ich Offenbarung, dann will ich Erkenntnis, dann will ich Heiligen Geist. Das ist wirklich attraktiv.
Das erste war Vers 15. Was bedeutet es noch, dass Jesus unser König ist? Wahrheit und Freiheit habe ich gehört. Das ist bei Wahrheit, ne? Johannes 8, 31 bis 36, ja. Dann wollen wir das mal lesen. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wen nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn Jesus hier sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann meint das genau das, was der Annegret sagte, dass das Wort eine konkrete Auswirkung auf unsere Entscheidungen haben muss. In seinem Wort bleiben bedeutet, unsere Entscheidungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im alltäglichen Leben sind beeinflusst vom geschriebenen Wort. Wir entscheiden Dinge nach dem, wo wir wissen, das möchte die Schrift so und so. Das steht so und so geschrieben. Das meint in seinem Wort bleiben. Dasselbe Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das meint nicht, die haben irgendwie ihre Predigten wiederholt immer oder ihre MP3s gehört, sondern das meint, das, was die Apostel gelehrt hatten, hatte eine Auswirkung in ihr Leben hinein. Alles andere ist nur Gerede. Deshalb sehen unsere Entscheidungen an vielen Stellen anders aus, wie die Entscheidungen von unerretteten Menschen. Ich habe mir vor kurzem auch angehört, was der Jan mal am Mittwoch zum Gebetsabend sagte. Und ein Satz ist mir sehr eindrücklich gewesen. Der Jan sagte: Wir müssen unser Leben so organisieren, dass das Reich Gottes die erste Stelle hat. Wenn wir das nicht bewusst tun, wird es nicht die erste Stelle haben. Darauf kannst du dich felsenfest verlassen. Das heißt, wir treffen ganz konkrete Entscheidungen, dass das Reich Gottes die Nummer eins ist in unserem Leben. Das ist etwas, was ich mit meiner Frau über Jahre konsequent tue, ganz konkrete Entscheidungen treffen, damit die Sache des Herrn das A und das O, die Priorität Nummer eins ist. Wir haben über die Jahre mehrmals überlegt, zum Beispiel, ob meine Frau wieder arbeiten geht. Sie würde sicher als Krankenschwester auch Arbeit bekommen. Und wir haben das auch mal eine ganz kurze Zeit versucht, ist ein paar Jahre zurück. Und wir haben gesehen, es behindert uns beim Bau des Reiches Gottes. Sicherlich wäre es sehr angenehm, noch da ein Einkommen dazu zu haben. Das wäre sicher schön. Aber der Gedanke, auch wenn wir woanders dienen, dass wir das jedes Mal noch mit einem anderen Arbeitgeber mit Urlaub abstimmen müssten und das dann so kompliziert wurde und unmöglich wurde, hätte bedeutet, entweder die Dienste finden gar nicht statt oder meine Frau kommt eben nicht mit. Und das war es uns nicht wert. Wir haben entschieden, nein, dann können wir das nicht mehr tun, wir sind dann nicht mehr frei, auch spontan mal für 2, 3, 4 Tage weg zu sein. was auch dann mit keinem Arbeitgeber zu machen ist, dass ein Angestellter alle 3-4 Wochen erzählt, er braucht jetzt mal frei. Das war eine ganz konkrete Entscheidung, wo wir gesagt haben, das ist die Priorität, das ist unser Auftrag und damit geht das nicht. Das fand ich ganz, ganz stark. Wir müssen unser Leben ganz bewusst und überlegt mit Verstand, mit Weisheit so organisieren, dass das Reich Gottes das ist, wonach wir zuerst trachten können. Wenn wir das nicht tun, es genügt da nur passiv zu sein. Der Teufel wird dafür sorgen, dass es nicht das ist, wonach wir zuerst trachten. Und der Teufel tut das in unseren westlichen Hemisphären in der Regel mit zu viel Arbeiten. Wahrheit, Freiheit. Das ist auch die Schriftstelle, die ich vorhin zitiert hatte, wo dann Jesus sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und dann sagt er, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Darauf waren sie ja sehr stolz. Es gab ja mehrere Passagen in den Evangelien, wo das kurz aufblitzte, Moment mal, wir sind die Nachkommen Abrahams. Das haben sie schon Johannes dem Täufer erzählt. Und er hatte auch eine klare Antwort dazu. Und dann, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Das ist wieder das Beispiel für Gehorsam von Jesus. Er redet, was er beim Vater gesehen hat. Was haben wir noch? Was bedeutet es noch, unter der Herrschaft zu leben? Genau, Freude. Haben wir da eine Schriftstelle dazu? Jawohl. Nehemia 18. Die Nehemia-Geschichte lohnt sich mal zu studieren. Wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, schaut euch mal an, mit welchen Methoden der Feind das versucht hat, lahmzulegen. Weil das ist genau dasselbe, was er heute tut. Der Teufel erfindet nichts Neues. Der Teufel kann nicht kreativ sein. Er kann immer nur dasselbe machen. Das hat für uns den großen Vorteil, weil er durchschaubar ist. Das Werk des Herrn zu stoppen begann schon damals mit Hohn und Spott. Kennt ihr die Gedanken? Ach komm, lass es doch sein. Guck dich mal an, du kleines Licht. Guck dich an, du Versorger. Das war doch sowieso nichts. Und du bildest dir ein, du willst eine große Nummer im Reich Gottes sein? Lass es weg. Genau dasselbe wie damals. Schaut euch an, wie die Feinde von Nehemia agiert haben, wie sie den Mauerbau stoppen wollten. Andere Übersetzungen übersetzen die Schriftstelle auch, dass die Freude am Herrn unser Schutz ist. Haben wir noch eine Schriftstelle zur Freude? Philipper 4,4. Ja. Paulus gibt in seinen Briefen mehrmals die Anweisung, sich zu freuen. Das ist so nicht von dieser Welt, weil für unser natürliches Leben brauchen wir immer irgendeinen Grund für Freude. Und Paulus kann das aber befehlen, weil der dauerhafte Grund Jesus immer dauerhaft da ist. Lasst uns das lernen, dass wir uns in den übelsten Situationen über unseren König freuen können. Das ist die nie versiegende Quelle der Freude. Es gibt Momente, wir freuen uns über unser neues Auto, dann fährt einer an, ist die Freude weg. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Immer, wenn ich ein relativ neues Auto hatte, in den ersten 4-5 Wochen ist da einer dagegen gefahren. Und dann, wenn das Ding eine richtige Beule hatte, dann ging's wieder. Und dann ist nie mehr was passiert. Ich weiß noch, früher hatten wir ja so einen großen amerikanisches Auto, und da ist mal so ein Bofrost-Auto, stand da mal in der Seite. Und die Bofrost-Autos sind sehr schwer, und ja, da wurde das mit der Freude mit dem Auto dann auch geklärt. Lasst uns das lernen. Paulus gibt hier nicht irgendwie eine hohle Anweisung, sondern er konnte sich mitten im Gefängnis freuen, weil Jesus sich niemals ändert, weil die Tatsachen, die er geschaffen hat, immer stehen. Er ist immer da, er ist immer unser wunderbarer König. Und es ist gut, dass wir lernen, wie wir uns darüber freuen können. So können wir mitten in schwierigen Umständen Freude haben. Es war noch eine Schriftstelle über Freude. Johannes 15, 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Oder vollkommen. 100%. Und hier haben wir wieder diese enge Verknüpfung mit Gebote halten, mit Gehorsam. Ich fange mal bei 9 an. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was bedeutet es noch, unter der Königsherrschaft Jesus zu leben? Sieg und? Es war noch was. Stärke. Mein Blatt ist zu klein. Du hast bestimmt eine Schriftstelle. Ja. Epheser 6. Ich lese mal ab 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also die Schrift zeigt uns hier, dass wir in einem Kampf stehen, ob wir das wollen oder nicht. Und der Herr nimmt uns da nicht einfach weg, aber der Herr rüstet uns aus. Unser Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern gegen die Finsternismächte, die wirken können, bis Jesus wiederkommt. Und so sind wir aufgefordert, die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen, damit wir dem bösen Tag widerstehen, an dem bösen Tag, und wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen bleiben können. Das ist der Wille Gottes, dass wir, wenn wir alles ausgerichtet haben, noch stehen und nicht am Boden liegen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Lenden in der Schrift oder auch die Nieren sind das Symbol für unser innerstes Denken, für das, was in unserem Innersten an Gedanken, an Gemütsbewegungen abläuft. Und genau dort beginnt der Teufel oder versucht er Zweifel zu bringen, versucht uns in Frage zu stellen, versucht in Frage zu stellen, ob Gott wirklich Gott ist, ob er denn wirklich so gut ist, wie sein Wort sagt. Deshalb brauchen wir unser Innerstes zu schützen mit Wahrheit. Deshalb sagte ich vorhin, wir können nicht denken, was wir wollen. Wenn der Teufel uns Gedanken vorschlägt, hat Gott dich denn eigentlich lieb, ist Gott wirklich so gut, dann brauchen wir an der Stelle die Wahrheit. Deshalb steht hier, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden oder auch in dem Psalm werden oft die Nieren genannt. Das geht um unser innerstes Denken. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Hier geht es also nicht nur darum, dass ein paar Leute eine Berufung haben als Evangelist und dass die dann das Evangelium verkündigen. Die Schuhe an den Füßen ist irgendwie auch ein Symbol dafür, dass wir aktiv sind und bereit sind, für das Evangelium uns zu bewegen. Dass wir dort aktiv sind, uns zu füllen und auch etwas weiterzugeben von dem, was in uns ist. Dass eine Bereitschaft in uns wächst, das Evangelium weiterzugeben, indem wir einfach ihn bezeugen. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also der Böse wird Pfeile abschießen gegen uns und wir haben den Schild des Glaubens. Es gibt Situationen, wo wir das Wort hochhalten, dass unser Glaube stark bleibt und wo wir im Glauben solche Dinge abwehren können. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Der Helm des Heils bedeckt unseren Kopf, unser Gehirn, unsere Gedanken, das, was in uns so insgesamt vorgeht. Und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Dass wir mit dieser mächtigen Waffe, Wort Gottes, lernen zu agieren. Das Schwert ist die Waffe, mit der man auch angreift. Das Wort Gottes, sagt die Bibel, ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes ist die Waffe, die wir haben, die er uns gegeben hat. Und sie ist ausreichend und allumfassend. Es fehlt uns dann an nichts. Schade ist, dass in fast allen Bibeln zum nächsten Vers eine Überschrift dazwischen kommt und wir deshalb nicht registrieren, dass das noch dazugehört. Aber der Vers 18, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, das gehört dazu. Die Überschrift an dieser Stelle ist ein bisschen hinderlich. Wenn hier steht, mit allem Gebet und Flehen, die treuen Derek-Prinz-Leser unter uns haben das sicher schon gelesen bei ihm, präzise übersetzt müsste die Wortgruppe heißen, mit allen Arten des Gebetes. Das bedeutet, unser Gebetsleben soll die verschiedenen Arten des Gebetes irgendwie haben. Fürbitte, Dank, Lob, Anbetung, Anbefehlen, Segnen, Verfluchen sind alles Arten des Gebetes. Und das steht hier so präziser übersetzt, mit allen Arten von Gebet, betet zu jeder Zeit im Geist. Das meinen zweierlei Dinge. Zum einen meint es, unsere Gebete sollen vom Geist angeleitet und inspiriert sein. Und ich denke, die unter uns, die ein Gebetsleben haben und dort treu sind, wir beginnen mit unseren Ideen und dann kommt der Moment, wo der Heilige Geist es übernimmt und wo du spürst, jetzt bete ich in der Richtung, wie der Geist Gottes das will. Und das ist wichtig, dass wir bis dort hineinkommen. Und dann meint es auch dieses Beten im Geist, das Beten in anderen Sprachen. Bete zu jeder Zeit im Geist. Das gehört zu dem Paket Waffenrüstung dazu. So, Sieg und Stärke wollen wir. Haben wir da noch eine Schriftstelle? Psalm 18, 40. Ja, genau. Wir beginnen mal ein bisschen weiter vorne. 33. Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Also das Ding mit den Füßen hat etwas zu tun, dass so diese Lethargie, das Passivsein, das sich festkleben lassen, dass wir das überwinden, dass wir aktiv sind, dass wir beweglich sind im Glauben. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils. Danke. Und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Das ist im gewissen Sinne die Aufgabe der herrlichen Gemeinde. Es steht an anderer Stelle in der Schrift, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und erhöht ist über alles, und darauf wartet, dass die Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Wer legt Jesus die Feinde zu Füßen? Wir. Und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Sieg und Stärke haben wir, wenn wir unter der Königsherrschaft von Jesus leben. Möchte auch mal noch was einfügen. Und zwar, wenn wir unter seiner Herrschaft leben, bedeutet das Ausrüstung. Also im Berufsleben zeichnet es eine gute Firma aus oder einen guten Chef, wenn Mitarbeiter eingestellt werden für einen bestimmten Aufgabenbereich, dass diese Mitarbeiter ausgerüstet werden mit allem, was sie dazu brauchen, um ihre Aufgabe erledigen zu können. Das heißt zum einen, dass Ausbildung gegeben wird oder Weiterbildung und zum anderen entsprechendes Equipment, entsprechendes Werkzeug, entsprechende Ausrüstung. Eine clevere Geschäftsleitung wird ihre Mitarbeiter mit dem Besten ausrüsten, was es gibt, weil man mit guter Ausrüstung gute Ergebnisse erzielen kann. Und unser König Jesus rüstet uns aus zum Dienst, zum Bau in seinem Reich, zu dem, wozu er uns gerufen hat. Das möchte ich uns lesen aus Epheser 4. Und zwar Vers 11. Epheser 4, 11. Und er, also Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist ja diese ganz markante Schriftstelle zum Thema fünffältiger Dienst. Ich bitte euch einfach, das nicht einfach über euch drüber rauschen zu lassen mit dem Gedanke, ich habe schon mal überlegt, alles fünf ist, kommt für mich nicht in Frage. Also schön, dass es da irgendwo diese Leute gibt, geht mich eigentlich relativ wenig an. Ist einer der Schriftstellen, die für mich irgendwie... Der Vers 12 sagt, wozu es denn diese Leute gibt? Zur Ausrüstung der Heiligen. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Also, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, das sind keine Titel, die Leuten verliehen werden, die sich besonders verdient gemacht haben. Nicht wie wir das von früher noch kennen aus dem kommunistischen System, wo dann so bei den Altkommunisten die ganze Brust voll Blech war, mit unaussprechlichen Orden und Ehren und was weiß ich. Da gab es ja früher so den Witz, dass solche alten Funktionäre mal verschrottet werden müssen, weil die so viel Orden an der Brust haben. Im Reich Gottes sind diese Ämter oder Dienstgaben nicht gegeben, weil das jetzt eine besondere Auszeichnung darstellt und dann alle andächtig immer noch den Titel Apostel, bevor sie den Namen sagen, nennen müssen. Sondern diese Dienstgaben sind gegeben zur Ausrüstung der Heiligen. Also die Gruppe, um die es in der Hauptsache geht, sind die Heiligen. Und das sind wir. Und die sollen ausgerüstet werden zu einem ganz bestimmten Zweck. Nämlich für das Werk des Dienstes. Ich glaube, draußen ist auch gerade jemand ausgerüstet. Ich glaube, für nächste Kindermitarbeiterausrüstung ist eine Kettensäge, ne? Gut. Die Heiligen sollen ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Und das wiederum hat das Ziel, dass alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreise, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und das ist nicht etwas, was ein paar Vollzeitmitarbeiter erreichen, sondern darum geht es, die Heiligen sollen ausgerüstet werden. Wenn wir leben unter der Königsherrschaft Jesus, werden wir ausgerüstet von ihm zu dem, wozu er uns gerufen hat. Zum einen, wir hatten ja gesagt, das Reich Gottes muss die erste Priorität sein in unserem Leben und wir müssen unser Leben so organisieren, dass es die erste Priorität ist. Das bedeutet, dass wir suchen und finden, wozu der Herr uns gerufen hat und wir können uns absolut darauf verlassen, dass Jesus uns ausgerüstet hat zu dem, wozu er uns sendet für das Werk, was wir für ihn tun sollen. Das ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, manch einer von euch hat vielleicht die Erfahrung, in einer Firma zu arbeiten, wo die Anforderungen hoch sind, aber die Ausrüstung schlecht. Ich habe das an meinem eigenen Leib massiv erfahren müssen, als ich im kirchlichen Dienst war, vor der Wende. Und es war halt so DDR-Zeiten alles irgendwie schwierig, was Autoersatzteile anging. Und wir hatten als Filmmeister nachher ja so Dienstwagen. Ich hatte damals einen Wartburg. Und die Bereifung von diesem Auto war also grenzwertig zum Kriminellen. Und das bedeutete, dass ich in einem Jahr 17 Reifenpannen hatte. Und das war hinten alles auf Kombi umgebaut. Und das Auto Wartburg Tourist war voll mit Filmausrüstung. Wir hatten mehrere Projektoren mit, Berge von Filmtrommeln, Lautsprecher, große Leinwände und so weiter. Das Auto war richtig voll. Bedeutete, Reifenpanne passiert dann nie dort, wo man Platz hat, auf einem schönen Parkplatz. Die passieren ja immer auf Schnellstraßen. Einmal erinnere ich mich, das war mal mitten auf einer Riesenkreuzung in Halle, Platten. Das bedeutete, den ganzen Kofferraum ausräumen, um den Deckel hochzukriegen, um ans Ersatzrad zu kommen. Was auch so glatt war wie der Reifen, der schon ein Loch hatte. Schlechte Ausrüstung, hohe Anforderungen. Im Reich Gottes ist das nicht so, sondern der Herr rüstet uns aus und gibt ganz bestimmte Dinge, dass wir gemäß unserer Berufung dienen können, dass wir dazu, wo wir berufen sind, Übernatürliches leisten können. Wir sind in dem Bereich, wo er uns ruft, sind wir in der Lage, wesentlich mehr zu leisten als jemand anders, der dazu nicht gerufen ist. Ohne, dass wir dabei verschleißen oder das Modewort jetzt ist Burnout. Also das ist mir wichtig. Leben unter der Herrschaft Christi bedeutet, ausgerüstet zu sein. Und es ist ein gutes Gebet, dass wir den Herrn bitten, dass er Apostel und Propheten in unserem Land aufrichtet und bringt, damit die Ausrüstung der Heiligen weitergeht. Was gibt es noch? Was bedeutet das noch, dass Jesus unser König ist? Gesundheit. Genau. Der Herr Jesus ist unser Arzt. Eine Schriftstelle dazu. Hier vorne habe ich jetzt gehört, Psalm 53. Jesaja, genau. Genau, Jesaja 53. Ich hoffe, die Stelle ist uns allen vertraut. Er war verachtet und von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Es beschreibt exakt die Situation, die Jesus erlebt hat, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wurde. In dem Moment war er von allen verlassen. Selbst Petrus hat ihn verleugnet und sich nur heimlich hinterhergeschlichen. Ein Mann der Schmerzen. Jesus wurde furchtbar geschlagen. Mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, aber verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und das Wir schließt uns mit ein. Hätten wir zu dieser Zeit gelebt, wir hätten wahrscheinlich genauso geschrien, wie die anderen kreuzigt ihn. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Deshalb konnte Jesus dann sagen, euren Frieden lasse ich euch, aber meinen gebe ich euch. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Noch eine Schriftstelle zum Thema Gesundheit. Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Ich denke, wir können hier noch eine Menge Begriffe aufführen, was mir noch einfällt. Unter der Herrschaft Christi zu leben bedeutet Gerechtigkeit. Dass Jesus unser König ist, so sagt es ja auch die Schrift, bedeutet auch, dass er unser Hauptmann, unser Feldhauptmann ist, der da für uns streitet, der vorangeht. Dass Jesus unser König ist, bedeutet Trost. Wir sind niemals allein. Das Wunderbare an seinem Wesen ist, dass er jeden von uns so sehr liebt, so sehr schätzt, so, dass wir alle ihm so wichtig sind, jeder einzelne von uns. Er ist so groß, so übernatürlich, so über unsere gesamte Vorstellungswelt hinaus, dass er in der Lage ist, jeden von uns zu kennen, jeden Gedanke von uns, jedes Ding, was uns bewegt. Er weiß es und nimmt da Anteil. Wir hatten das ja vor kurzem. Er ist unser hoher Priester, der Hebräerbrief. Er vertritt uns vor dem Vater. Wollen wir das mitnehmen, dass er unser König ist? Und wir haben jetzt ganz konkrete Dinge genannt, uns wieder ins Bewusstsein gebracht, was das bedeutet, dass Jesus unser König ist. Es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der da außen vor wäre, der da nicht eingeschlossen ist. Lass uns das mitnehmen, dass wir daraus unsere Freude haben, dass daraus unser Halt ist, dass das unser Fundament ist. Die Bibel sagt, dass er ein ewiger Fels ist, der sich nicht bewegt. Ich empfinde es als sehr, sehr tröstlich. Und für mich ist das zunehmend wichtig, dass bei ihm die Dinge sich nicht ändern. Ich finde es enorm belastend, dass ich in unserer Zeit ständig immer alles ändern muss. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich kriege fast jede Woche einen Brief, was sich wieder ändert. Die Krankenkasse hat wieder die Idee, du hast irgendwann mal einen Telefontarif, müssen wir ihn wieder ändern. Du hast irgendwann mal dort eine PIN gemerkt, kommt der Brief mit einer neuen. Geht es euch auch so? Also ich weiß nicht, wenn man eine große Familie hat, du brauchst fast einen Halbtagssekretär, der erstmal die Papierflut irgendwie bearbeitet. Dinge ändern sich ständig. Es werden Ansagen gemacht von Menschen, die wirklich Verantwortung haben im Land. Die sind ein Jahr später 0, nichts mehr wert. Es werden Versprechen gemacht, wo die Leute, glaube ich, schon wissen, in dem Moment, wo sie es versprechen, dass sie es nicht halten. Dinge ändern sich ständig. Aber bei ihm ist Sicherheit. Bei ihm ändert sich das nicht. Er wird nicht nächstes Jahr sagen, also das mit dem Schutz, das habe ich ganz anders gemeint und es tut mir ja leid, aber und überhaupt. In keinem Bereich wird sich daran etwas ändern. Das sind ewige Werte. Die waren schon da, bevor wir da waren. Und die werden in Ewigkeit so sein. Das ist gewaltig, dass wir das haben. Ich empfinde das zunehmend bedrückend, dass überhaupt nichts mehr stabil ist in unserer Welt, in unserem hiesigen, natürlichen Leben. Wenn wir Jesus nicht hätten. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Unterhaltungsindustrie derartig boomt und die Elektronikmärkte immer voll sind, weil wenn man Jesus nicht hat, dann ist dieses zwanghaftes Unterhalten auf allen Ebenen die einzige Chance, nicht daran denken zu müssen, dass sich ständig alles ändert und dass nichts mehr sicher ist. Wer hätte geglaubt, vor 20 Jahren, dass ein Opel-Konzern auf der Kippe steht. Wer hätte das geglaubt? Niemand. Wer hätte geglaubt, dass Nationen derartig erschüttert werden, wie wir das heute schon erleben? Niemand. Aber er ist unerschütterlich. Er ist über diesen Ding. Und wir gehören zu ihm. Er kennt uns mit Vornamen, er kennt unsere Familien und weiß, wie es uns geht. Das ist ein gewaltiger Trost. Lasst uns das lernen, dass wir mehr und mehr aus diesen ewigen Werten leben. Und dann können wir inmitten von dem zunehmenden Chaos hier über diese Erde laufen, voller Freude und voller Frieden. Das wird in den kommenden Jahren der Unterschied sein. Das wird den Unterschied machen. Wir gehören nicht zu denen, die getrieben sind von Angst. Wenn meine Firma pleite geht, was mache ich dann? Und wenn dies passiert und wenn das passiert, wenn der Euro verfällt, dann müssen wir ganz viel Gold kaufen, damit nicht unser ganzes Geld weg ist. Aus der Sicht heute, wenn wir Jesus anschauen und irgendwie Jesus größer geworden ist für uns jetzt, wie relevant ist das, dass unser Geld verfällt? Hat er versprochen, uns zu versorgen? Dieser ganze Kampf und dieses sich absichern und dieses hoffentlich bin ich clever wie die anderen, hoffentlich erwischt es nicht mich. Er ist da. Und das wird sich niemals ändern. Herr Jesus, dafür wollen wir dich ehren, dass du so bist. Wir freuen uns über dich, Jesus. Es ist gut, unter deiner Herrschaft zu leben, weil deine Herrschaft bedeutet all das, was hier auf dem Zettel steht und noch viel, viel mehr. Ich danke dir von Herzen, Jesus, dass du gerade denkst und gerade redest. Es gibt in deiner Persönlichkeit nicht diesen Bereich von Verschlagenheit oder von Lüge. Das gibt es nicht bei dir. Du bist vollkommen rein von sowas. Und wir danken dir, dass du uns in dein Reich hineinversetzt hast. Wir können uns total verlassen auf das, was du versprichst. Danke, Jesus. Wir ehren dich dafür. Und Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, das noch als viel tiefere Tatsache in unsere Herzen hineinbringst. Herr, das soll das sein, wovon wir leben, wovon wir uns ernähren, wo wir unseren Trost herholen. Dass du da bist, Jesus, dass du unser Schutz bist, dass du uns stärkst, dass du uns Sieg gibst, dass du uns heilst, dass du uns versorgst, dass du uns ausrüstest. Herr, davon leben wir. Ehre sei dir dafür, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Und Heiliger Geist, diese Freude soll die kommenden Tage noch wachsen. Ich bete, gib uns alle eine Woche, wo wir uns von Herzen über dich freuen können, Jesus. Weil wir haben einen Gott, der ist unvergleichlich. Es gibt nichts, was dir nahe kommt, Jesus. Du bist einfach der Größte und der Beste. Ehre sei dir dafür. Amen.